Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Halbzeit. Zwei Wochen sind vergangen seit dem Saisonauftakt in Sölden. Zwei Wochen sind es noch, bis die nächsten Rennen in Levi anstehen. Und wir wollen die Wartezeit bis zu den nächsten Events überbrücken mit einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast von Ski Online. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei SBOX Österreich und auch heute wieder aus Deutschland dabei der Tobias. Hallo Tobias.
Hallo, servus Lukas.
Du bist der Wintersportchef sozusagen bei Chiemgau 24. Und Tobias, du hast auch mehr oder weniger die Idee für diese Folge gehabt. Kannst du kurz erklären, was haben wir denn heute vor?
Genau, wir machen heute eine bisschen kompaktere und knackigere kurze Ausgabe, in der du und ich jeweils beschreiben werden, wer sind denn aus deutscher und österreichischer Sicht unsere großen Hoffnungen für diese Saison. Also wir werden euch, den Hörern, kurz erklären, auf wen freuen wir uns denn ganz besonders? Du natürlich für das österreichische Team, ich für das deutsche Team. Und da haben wir auch Stimmen gesammelt von den jeweiligen Athleten, auf die wir uns ganz besonders freuen. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und dann werden wir so mit der Zeit sehen, ob sich unsere Hoffnungen und Erwartungen dann im Laufe der Saison erfüllen oder auch nicht.
Fangen wir vielleicht gleich an bei dir und bei dem deutschen Team. Du hast dir Thomas Dresen sozusagen ausgesucht. Seine Situation ist ja die, dass er sich verletzt hat in der vergangenen Saison bei der Abfahrt in Beaver Creek, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und du hast ihn dann getroffen, Tobias.
Ja, ganz genau. Also das war natürlich extrem bitter. Thomas Dresen, wenn wir an die Saison 2017, 2018 zurückdenken, wo er das Rennen in Kitzbühel gewonnen hat. Lukas, ich will dich da nochmal natürlich dran erinnern, dass er da die Abfahrt gewonnen hat und dass er in Kvitfjell in Norwegen dann auch noch einen hervorragenden Saisonausklang hinten raus hatte, da auch gewonnen hat und die ganze Saison eigentlich immer zu den heißesten Kandidaten im Bereich Abfahrt vor allen Dingen gezählt hat, was für uns Deutsche was ganz Tolles war, weil wir haben wirklich Jahrzehnte drauf gewartet, dass wir gerade in den Speed-Disziplinen wieder bei den Herren jemanden haben, der da ganz vorne mitmischen kann. Im technischen Bereich hat es der Felix Neureuther immer gut abgefedert, aber im Speed war da so ein bisschen eine Lücke da und es ist nun mal, ist die Abfahrt die Königsdisziplin im Ski Alpin und wenn man da als deutscher Fan und Journalist niemanden hat, der wirklich da groß mit einsteigen kann, ist auch die Verbreitungsmöglichkeit in den deutschen Medien nicht so leicht und als Fan ist man da natürlich dann auch nicht so mit dabei, wie wenn man einen Local Hero hat, der für einen da die deutschen Fahnen hochhält. Und dann kam eben Thomas Dresen, ein noch junger Athlet, da auf die Bildfläche und gewinnt dieses Ding in Kitzbühel und wow, das hat einen kleinen Boom in Deutschland auch ausgelöst. Und dann hatten wir natürlich alle riesige Hoffnungen, dass diese Entwicklung von Dresen weitergeht. Wir wissen ja, Abfahrer brauchen ein gewisses Alter, auch eine gewisse körperliche Robustheit, bis sie mal auf ihrem Höhepunkt sind. Und Dresen ist noch für einen Abfahrer relativ jung, er ist Mitte 20 und da haben wir dann natürlich alle gehofft, ich insbesondere, dass er auf diese Saison 2017-18, dass er 2018-2019 da noch einen draufsetzt. Und dann kam die Abfahrt in Beaver Creek und wir wissen, Beaver Creek ist immer am Anfang des Rennkalenders und diese schwere Verletzung, wer die Bilder gesehen hat damals, boah, das ging mir schon extrem nahe, wie er den Fahrfehler macht, von der Strecke abkommt und liegen bleibt und man hört die Schreie über die Außenmikrofone, er hatte solche Schmerzen, es war ja nicht nur das Kreuzband lädiert, auch die Schulter hat was abbekommen und boah, da ist so, die Hoffnung ist da in einer Millisekunde, wie es im Ski Alpin leider oft passiert, ist da einfach zerplatzt und ja, das war dann extrem bitter, die restliche Abfahrtssaison ohne eben Thomas Dresen zu verfolgen, aber er hat sich davon gut erholt und ich habe ihn getroffen Mitte Oktober war die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Das ist ein Event, wo aus verschiedensten Sportarten die Athleten zusammenkommen, ihre neue Ausrüstung für den Winter bekommen. Und da haben wir Journalisten dann auch die Möglichkeit, uns die Athleten zu schnappen, mit denen zu reden. Und da habe ich den Thomas Dresen getroffen und habe mit ihm gesprochen, wie es ihm geht, wie die Zeit war, wie er auch diese Verletzung selbst miterlebt hat und wie jetzt der Ausblick für die neue Saison aus seiner Sicht auch ist. Und ja, es war ein ganz angenehmes Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Wenn ihr ab und zu einen Löffel klimpern hört, es liegt daran, aber der Kuchen war hervorragend, der Kaffee hat auch geschmeckt und ich hoffe, euch schmeckt das, was ihr gleich hören werdet. Also hören wir jetzt mal rein, wie es Thomas Dresen ergangen ist und wie er sich die neue Saison so vorstellt.
Ja, Thomas Dresen, wie geht's der Gesundheit? Wieder alles so, wie es sein sollte?
Fitnesstechnisch ja, auf alle Fälle. Also das passt einmal zu 100%, eher sogar ein bisschen besser. Das passt. Und mein Knie... Das ist halt nur der Meniskus, der halt hier und da noch, ich will jetzt nicht sagen, Probleme macht, aber den Gespür halt noch. Der schmerzt halt hier und da noch. Aber wie gesagt, es geht immer besser, aber es kann da schlechter sein.
Mhm. Genau. Wie, das war ja so mit die schwerste Verletzung, die du eigentlich hattest in deiner Karriere. Nee, würdest du nicht sagen?
Nein, die schwerste war der Schädelbasisbruch.
Okay, ja.
Aber jetzt halt vom Zeitpunkt her natürlich schwierig.
Ja, ja, genau. Wie steckt man das mental auch weg? Weil du warst ja eigentlich in so einer Phase, wo du sagst, boah, ich wollte richtig durchstarten zur letzten Saison.
Mei, also ich glaube, einen perfekten Zeitpunkt gibt es nie für Verletzungen. Das ist immer blöd. Aber mei, wie soll ich sagen? Ich sage halt, es gehört dazu. Es ist halt einfach, wir machen halt einfach eine Risikosportart, wo halt immer was passieren kann. Und dementsprechend, mein Gott, gehört das halt auch mal dazu. Das logisch, freut man sich nicht, wenn man sich verletzt, aber es gehört halt dazu und ich sage immer, es wird halt nicht, es wird schon alles einen Grund haben. Und mein Gott, da kann man auch immer draus lernen. Und ich habe einen Fehler gemacht und es waren halt auch andere äußere Faktoren auch noch dabei. Und mein Gott, nein, man kann immer daraus lernen. Ja. Wichtig ist, dass man daraus lernt.
Genau. Was hast du für dich persönlich daraus gelernt?
Dass es einfach, es war ein kleiner Fahrfehler aufgrund von ein bisschen zu viel Risiko an der Stelle. Das werde ich schon mal daraus lernen. Und natürlich körperlich habe ich trainingsmäßig auch ein paar neue Sachen jetzt dazu gewonnen. Im Sommer. Und ich sage, man ist nie perfekt. Es gibt immer Sachen, an denen man arbeiten kann. Und das ist halt immer so das, wo ich sage, naja, man muss immer schauen, was kann man nur noch rausholen.
Was für Elemente waren das, die du dazugenommen hast?
Koordination ist dazugekommen. Dann ausdauermäßig vom Training her haben wir ein bisschen was gemacht und bisher hat es Früchte getragen und ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht.
Ja. Unbedingt. Wann war es das erste Mal wieder auf Schnee, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich tatsächlich wieder richtig Skifahren?
Also, immer wo ich das erste Mal überhaupt auf Schnee war, das war schon mal schön, weil ich gemerkt habe, okay, das Knie, das vertragt es. Es war noch nicht, bei Weitem noch nicht perfekt, aber ich habe gewusst, okay, die Sicherheit ist da und das geht und das passt und das Gefühl ist dann auch gleich wieder gekommen und es hat einfach Spaß gemacht. Und ich meine jetzt halt so richtig, der Tag, wo alles perfekt gelaufen ist, in Chile war mir ein Tag, der wirklich von Anfang bis Ende perfekt war. Da waren auch die Verhältnisse top und da habe ich auch gemerkt, also hart und auch unruhig und rennmäßig schon. Und das war schön für mich zum Singen, weil dass ich einerseits gemerkt habe, okay, fahrerisch kann ich es noch, wenn alles zusammenpasst. Und vom Knie her vertragt es auch. Und deswegen, jetzt muss es halt einfach weiterarbeiten, die nächsten Schritte einfach machen, auch wenn die Verhältnisse mal nicht so passen, so wird es ja auch funktionieren. Und deswegen, also technisch gibt es noch viel zum Tor, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis es
genau. Apropos, wie schaut jetzt die Zeit noch aus? Wie ist der persönliche Fahrplan, bis es dann ernst wird in Amerika?
Also wir werden jetzt halt, nochmal zweimal nach Sölden gehen, jeweils für 3 Tage zum Techniktraining. Und dann geht es am 8. November dann nach Amerika, nach Copper Mountain, wo wir dann nochmal Speed trainieren. Und dann, ja, da haben wir dann nochmal 2 Wochen Zeit. Und dann geht es eh nach Lake Louise und das heißt jetzt einfach für mich jetzt halt nochmal technisch die nächsten Schritte machen, dass das halt einfach passt, dass die Sicherheit dann auch da ist. Und dann in Copper heißt es halt dann einfach, ja, auch vom Speed her einfach die nächsten Schritte machen und Selbstvertrauen aufbauen, weil in der Abfahrt bist du halt wirklich nur schnell, wenn du das Selbstvertrauen hast. Und da haben wir halt bisher schwierige Verhältnisse gehabt in Chile. Deswegen heißt es jetzt einfach ein Vertrauen aufbauen, Gefühl aufbauen und dann soll das normalerweise schon funktionieren.
Wie sind die Pisten denn in Amerika? Sind die anders, als man sie hier in Europa vorfindet, Verhältnisse, Bedingungen? Nimm uns.
Ja, ich meine, die Höhe ist halt einmal ein Faktor und ich glaube, da ist eine andere Luftfeuchtigkeit da drüben. Also es ist eine andere Kälte als bei uns. Deswegen ist auch der Schnee viel aggressiver. Also man tut sie leichter zum Fahren.
Okay.
Also man kriegt, das ist so, als wir, wenn der Formel 1 Fahrer von Medium auf Soft Reifen umsteigt.
Ja.
Das kannst du auch auf Anhieb schnellere Zeiten fahren,
richtig,
dann sie leichter, richtig, schnellere Zeiten zum Fahren. Das heißt jetzt halt nicht automatisch, dass wir automatisch da drüben schneller sind.
Ja.
Aber man tut sich halt leichter beim Kurvenfahren, weil es logisch ist, weil umso aggressiver der Schnee, umso leichter dreht der Ski. Aber man muss halt natürlich auch mit mehr Gefühl fahren, weil umso härter man dann bei so einem Schneefahrt, umso langsamer ist.
Ja.
Und da heißt es halt jetzt einfach dann da drüben ein gutes Gefühl aufbauen und setup-mäßig halt noch ein paar Sachen probieren. Und dann, wie gesagt, dann einfach im Rennen umsetzen.
Genau. Deswegen wahrscheinlich auch die frühe Anreise nach
genau.
Copper. Und man
weil
sagt
halt
so,
der Schnee einfach wirklich komplett anders ist als bei uns.
Ja.
Und da braucht man einfach ein, zwei Wochen, bis man sich halt wirklich auf das dann eingestellt hat, auf die Verhältnisse.
Genau. Saisonstart ist es so dein erstes Ziel, dass du sagst, hey, Lake Louise, da
genau.
Will ich.
Also ich bin eh. Also jetzt hat das richtig große Ziel ist Lake Louise, am Start stehen beim Rennen und wirklich das Rennen erfahren. Weil immer jetzt gibt es immer wieder ein paar kleine Zwischenziele. Ich setze mir immer so kleine Zwischenziele beim Training an, was ich verbessern will, wo ich weiterkommen will. Und wie gesagt, das große Ziel ist jetzt erstmal Lake Louise, weil alles darüber hinaus habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Freilich denkt man so grundsätzlich einmal über die ganze Saison so nach, was steht heuer so am Plan. Aber ich sage immer, man darf nicht hinten nach sein.
Ja.
Zu viel in der Vergangenheit, über die Vergangenheit nachdenken. Man darf aber auch nicht schon zu weit vorausschauen, weil dann übersieht man oft dann direkt das, was direkt vor einem liegt.
Und du hast ja leidvoll erfahren müssen, wie schnell es dann manchmal gehen kann.
Richtig, ja, genau.
Hast du dennoch so ein Highlight, wo du sagst, hey, da freue ich mich besonders drauf?
Ja, ich meine, Kitzbühel ist immer Highlight allgemein. Der Januar allgemein ist immer Highlight, egal ob ein Großereignis ist oder nicht. Also Wengen, Kitzbühel, Garmisch, das sind einfach die Klassiker. Also ich muss eh sagen, grundsätzlich freue ich mich auf jedes Rennen. Gröden ist super, Lake Louise ist super, weil es halt der Start ist, Beaver Creek ist geil.
Ja.
Egal, ob ich mich jetzt da verletzt habe oder nicht, das ist ja für mich die perfekte Abfahrt, Beaver Creek, weil wirklich alles dabei ist.
Ja.
Dann Gröden ist cool, oder? Südtirol bin ich immer gern, die Leute, die Mentalität da, super Essen.
Richtig.
Und das mengen wir Abfahrer auch gern.
Ja.
Wie gesagt, für mich, also logisch, das Highlight ist immer Kitzbühel, weil das ist das Rennen, das ist das Monaco für uns.
Das ist für uns
das ist klar, ja. Aber ich freue mich deswegen auch nicht weniger auf die anderen Rennen.
Ganz genau. Kurz noch, ihr Abfahrer, wen schätzt du denn in der Konkurrenz? Wer sind denn die, so ein Zwindal hat ja jetzt aufgehört zum Beispiel, wer denkst du, boah, das sind die härtesten Konkurrenten im Speed-Bereich?
Mann, als erstes sind es immer die zwei oder einer, je nachdem, die Kugeln gewonnen haben. Logischerweise ist das dann jetzt halt immer der Bär, der hat die letzten zwei Jahre Abfahrt gewonnen.
Ja.
Somit ist das derjenige, den es als erstes Mal zum Schlagen gilt. Mhm. Dann natürlich im Super-G ein Domi. Ja. Aber der Peppi ist im Super-G und in der Abfahrt auch gut unterwegs gewesen die letzten Jahre. Und ich glaube, die Weltspitze ist mittlerweile so eng beieinander, wenn man bei uns schaut. Also das ist so für mich auch letztes Jahr so spannend gewesen, die Rennen zum Anschauen. Ich glaube, die ersten vier Abfahrten oder fünf Abfahrten hat es lauter unterschiedliche Sieger gegeben.
Ja.
Ich meine, noch mehr Spannung kann man nicht haben. Und somit glaube ich, mal die Österreicher, die Norweger, das gibt so viel. Also ich glaube, in erster Linie heißt es einmal die zwei Schlagen, die Kugeln gewonnen haben. Und dann schauen wir weiter, sieht man dann eh schon in Lake Louise, Beaver Creek, Gröden. Nach den ersten drei Rennen kann man dann schon sagen, okay, der oder diejenige, die sind heuer gut in Form und immer vorne dabei.
Genau, zum Schluss noch, ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht. So,
ja?
Marcel Hirscher ist jetzt weg.
Mhm.
Klar, ist jetzt erstmal nicht der Bereich, der dich so trifft.
Mhm.
Aber, und es wird jetzt bald einen Ski-Alpinen-Podcast geben, kann ich dir schon vorwegnehmen,
okay,
an dem ich auch teilnehme.
Mhm.
Und wir haben schon heiß diskutiert. Jetzt kann ich mir vorstellen, Hirscher ist weg, dass vielleicht auch der ein oder andere Speedfahrer, weil so ein Paris war jetzt nicht weit weg von Christoffersen, zum Beispiel
Gesamtweltcup,
dass es vielleicht da welche gibt, die so sagen, ich habe vielleicht jetzt die Chance, den Gesamtweltcup zu gewinnen und stell um, dass ich sage so, dass ein Paris zum Beispiel sagt, ich probiere mal vielleicht auch im technischen Bereich mehr Punkte zu. Kannst du es dir vorstellen oder denkt ein Skifahrer nicht so taktisch?
Ja, grundsätzlich vorstellen kann ich es mir, dass einer sagt, er macht es. Also ich glaube, grundsätzlich ist der Skisport so professionell geworden, auch jede Disziplin, dass man so viel disziplinspezifisches Training braucht. Das Problem ist dann immer die Zeit und das Training. Wie gesagt, du kannst nur, ein Tag hat nur 24 Stunden und da sollst du schlafen, essen, trinken, trainieren.
Ja, ja, ja.
Und du kannst nicht alles machen. Ich kann mir sicher vorstellen, dass der ein oder andere Speedfahrer, wenn es in den Kalender reinpasst, so wie in Beaver Creek zum Beispiel, dass da vielleicht der Domi oder der Vincent Griechmeier oder der Matthias Meyer, die eh schon gut Riesensalon gefahren sind, dass die sagen, ja, wir nehmen das mit. Das Problem ist nur, wie viele Punkte holst du da zusätzlich? Sind es vielleicht fünf? Lass 15 sein, wenn es richtig gut läuft für einen Abfahrer im Riesenslalom.
Ja.
Macht das Kraut dann fett? Weißt, oder ist es gescheiter, wie ich ihm sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten und dann mach das, was du kannst. Oder schau, dass du erst einmal da deine sieben Zwetschgen benannt hast. Weil ich sage immer, also für mich, ich sage ganz klar nein, weil jetzt im Moment sowieso nicht, weil ich bin jetzt im Comeback-Jahr und für mich geht es jetzt erst einmal darum, das, was ich eigentlich in Anführungszeichen kann, können ist immer relativ, dass ich das halt wieder hinbringe.
Ja.
Ob das dann vielleicht, sagen wir mal, in 4-5 Jahren ein Thema sein kann, ja, warum nicht, oder? Wenn man so gut unterwegs ist, wie jetzt zum Beispiel ein Hirscher, der dann halt hier und da mal eine Super-G oder Abfahrt mitgenommen hat, klar, kann man schon machen.
Ja.
Und dann, der hat ja dann auch gewonnen, ein Super-G und sagt, dass er das kann. Aber das Problem ist halt, von Technik auf Abfahrt ist es leichter, wenn du da wieder Hund bist, das zum Schaffen, als wir von Abfahrer auf Technik.
Ja.
Weil mir, das Speedtraining braucht so viel Zeit und dann musst du halt auch noch die Kraft musst halt vor allen Dingen auf dem Kopf her noch dabei sein, weil sonst wäre es halt auch gefährlich. Und ich meine, es haben sich genügend Abfahrer auch schon verletzt bei solchen Sachen, weißt du? Ist halt dann die Frage, ist das wert? Für mich kann nur sagen, ich werde jetzt erst einmal auf der Abfahrt bleiben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das der eine oder andere probiert.
Okay, wunderbar.
Super.
Dann herzlichen Dank.
Ja, bitte gern.
Ja, das klingt doch alles ganz positiv, was der Thomas mir da berichtet hat. Also es war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich habe Thomas Dresen jetzt nicht zum ersten Mal getroffen. Wir hatten schon mehrmals das Vergnügen und es ist mit ihm wirklich immer sehr angenehm zu sprechen, weil er sehr klar ist in seinen Vorstellungen, was den Skisport angeht. Seine Antworten sind wirklich da auch immer sehr, sehr präzise und er ist einer, der genau diesen behutsamen Weg, den er bisher gegangen ist, auch weiter verfolgen will, der die Dinge nicht erzwingen will und der sehr genau auf seinen Körper hört. Und ja, es stimmt mich zuversichtlich. Er ist jetzt, wie gesagt, das Gespräch war Mitte Oktober. Er ist bis dahin jetzt auch gut und unbeschadet durchgekommen und wir sind alle ganz zuversichtlich, dass er dann in Nordamerika an den Start gehen kann und dann werden wir sehen, wie weit er wirklich ist. Kann natürlich sein, dass er da noch ein bisschen Zeit braucht und dass gerade das Rennen in Beaver Creek vielleicht auch so ein bisschen natürlich im Hinterkopf noch das, was letztes Jahr passiert ist, da mitschwingt, aber spätestens, wenn er fit und gesund bleibt zu den Rennen in Europa, da müssen und werden wir ihn auf der Rechnung haben. So, das war der Teil zum deutschen Skiverband.
Und bei einer Antwort hast du dich nicht ausgekannt beim Thomas Dresser.
Ja, da war eine kleine Wissenslücke da. Muss ich
die sieben Zwetschgen haben dir nichts gesagt und dann bin ich drauf gekommen, das ist wahrscheinlich sogar ja, eine österreichische Redewendung, die er sich da angeeignet hat.
Ja, ich bin da bin ja völlig begeistert und habe dir sofort auch geschrieben, du, die sieben Zwetschgen, was hat es damit auf sich? Und ich bin so begeistert davon, dass ich das jetzt auch zum Sendungstitel einfach gemacht habe.
Ja. Perfekt.
Keine ja. Widerrede von dir, Lukas. Das lasse ich da nicht zu in dem Fall.
Ja, finde ich auf jeden Fall sympathisch. Damit kommen wir vielleicht auch schon dann zu den Österreichern und Österreicherinnen und zu den, ja, ich wollte kurz einfach zwei, eine Athletin und einen Athleten erwähnen, weil ich finde, dass es einfach gut dazu passt. Das eine ist bei den Damen, es ist natürlich ein bisschen vermessen, dass wir haben ja in der vergangenen Saison die Top 3 in der Abfahrt bei den Damen waren alle in der Gesamtwertung, kamen alle aus Österreich und trotzdem haben wir noch eine ja, weitere Speed-Hoffnung eigentlich, die in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatte und das ist Cornelia Hütter, die jetzt auch ja, nach wie vor noch nicht ganz fit ist, das heißt in Lake Louise beim Speed-Auftakt wird sie nicht am Start stehen, aber was ich ganz spannend gefunden habe, ist, ich habe sie gefragt, wie man sich vor allem als Speedfahrer und Speedfahrerin wieder zurückarbeitet und weil ich stelle mir das nicht einfach vor, dass du dir da ja, die Skier anschnallst und sofort wieder loslegst und die ganzen Sprünge trainierst und so weiter. Ich wollte einfach wissen, wie man sich da Schritt für Schritt heranarbeitet und das hat sie mir, finde ich, ganz gut erklärt und das hören wir uns ganz kurz jetzt an.
Also bei den ersten Skitagen habe ich immer geschaut, dass ich nicht zu weit weg bin, weil wenn irgendwas ist, dann fahre ich gerne Hand zum Füße an so einen Ort oder habe die ÖSV-Füße ja, ja. mit. Wenn irgendwelche Eventualitäten auftreten, die was nicht geplant sind, dass man da gleich reagieren kann. Aber sonst, dass man so ein, zwei Tage frei fahren. Einmal im ersten Kurs, dass man schaut, okay, wie reagiert es noch, wie wird es geschwollen oder so Sachen. Also das sind einfach neue Belastungen und das kann man beim Kundetraining eigentlich jetzt nicht so simulieren. Und dann einfach die Kurse, die Tage steigern und nachher so mit einem Riesenschwung, mit so einem Stab, ist das dann so kleine Balls, nennt man das, also so Gummistaberler, also so ein richtiges Tor, so kleine.
Ist das so wie die Innenstange bei den Snowboardern?
Ja, genau. Ja, sowas, mit sowas fängt man an und ja, dass man genau. einfach, weil beim Freifahren kann man gleich so runterfahren wie so ein Tag und wenn da was vorgegeben ist, dann kommt gleich mehr Druck drauf und dann muss man einfach mehr umdrucken und nach denen sie richten und nicht, wie es mir jetzt gerade gefällt, ob ich fahre. Und dann macht man eigentlich das und dann steigert man sich immer einfach ja, mit der Anzahl der Runden, was du rast, dass man einfach mehr Fahrten zusammenkriegt, schwierigere Läufe und so Sachen und so.
Der äußerst sympathische steirische Dialekt von der Conny Hütter. Ich hoffe, Tobias und auch allen Hörern ist es gut gegangen dabei, dass ihr das verstanden habt, auch was die Conny gesagt hat. Ich fand es ganz interessant. Also sie hat erzählt, in den ersten ein, zwei Tagen ja, versucht man noch frei zu fahren, vielleicht den ersten Kurs sich auszustecken, weil es einfach auch nicht wirklich trainierbar ist in der Kraftkammer, so einen Kurs zu fahren. Und dann steigert man sich eben mit den Kursen ein bisschen, ja, technisch anspruchsvoller stecken und ein bisschen mehr Tore stecken, sodass die Länge von den Trainingsläufen ein bisschen, ja, in die Höhe geht. Und man startet auch mit diesen kleinen Gummistangen. Ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Eben kennt man vor allem von Snowboardrennen. Und dann steigert man sich einfach in der Kurssetzung noch einmal. Und mit dem Tempo, das hat sie mir danach dann noch gesagt, hat sie eigentlich kein Problem. Also sie hat kein Problem, sich da großartig zu überwinden zu müssen, was ja die Tempoerhöhung der Läufe betrifft. Bin schon gespannt, weil Conny Hütter sicher auch eine große Speed-Hoffnung. Sie ist jetzt 27 Jahre alt und hat schon 2 Weltcup-Siege gefeiert bislang und zählt sicher auch, wenn sie fit ist, zum absolut starken ÖSV-Speed-Team. Und vielleicht wechseln wir jetzt zu den Herren, wo sich ja ganz Österreich eigentlich die Frage gestellt hat nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher, wer denn aus dem ÖSV da vielleicht sein Nachfolger werden könnte. Und ein Name, der immer wieder gefallen ist, ist jener von Marco Schwarz, der ja in der letzten Saison seine ersten Weltcupsiege gefeiert hat und dann bei der Ski-WM in Ore 3 Medaillen gleich gewonnen hat. Und dadurch wurde er ja so ein bisschen von der ganzen Medienlandschaft in Österreich als möglicher, als heißester Kandidat für den Gesamtweltcup genannt, auch deswegen, weil er ja in der letzten Saison durchaus dann auch einmal mitten unter der Saison an den Top 3 in der Gesamtwertung geschnuppert hat. Und er ist einfach einer, der ja im Slalom auf jeden Fall zu den Siegkandidaten zählt, wenn er fit ist. Auch in den Parallelevents, das hat er ja schon gezeigt im letzten Winter. Im Riesenslalom hat er sich auch deutlich gesteigert und in der Kombination hat er ja auch ein Rennen gewonnen. Das nicht nur die Medien, sondern auch der ÖSV intern sehr viel auf Marco Schwarz hält. Das hat auch Präsident Peter Schröcksnadl erwähnt. Es gab eine Pressekonferenz, die war sogar noch vor dem Sommer, bei der ich war. Und dort hat sich Peter Schröcksnadl mit sehr viel Lob über Marco Schwarz geäußert. Hören wir das vielleicht kurz an.
Ja, ich glaube, da kann noch viel kommen. Er ist ja mit meinem Enkel gemeinsam gefahren. Und der hat ihn sogar bei der Österreichischen im Super-G mal geschlagen, kannst du dich erinnern, ja? Stimmt. Aus dem ist nichts geworden, aus dir ist was geworden. So ist halt das Leben. Aber ich habe natürlich die Karriere von Marco von unten herauf verfolgt, eben weil mein Enkel mitgefahren ist. Und da haben wir schon gewusst, das ist einer, der wirklich kommen kann und ganz, ganz hinauf kann. Und wie haben wir gesehen, dann hast du einmal so ein bisschen eine Delle gehabt da, nach deinen guten Resultaten da im Slalom, aber jetzt bist du natürlich, glaube ich, schon auf dem Weg und ich glaube, die Gesundheit wird mitspielen, wo du ein ganz großer werden kannst, wenn alles stimmt in der Zukunft.
Großes Lob also von Präsident Schröcksnadl für Marco Schwarz, der sich eben gegen Ende der vergangenen Saison dann schwer verletzte, Kreuzbandriss, Meniskuseinriss, war die Diagnose. Das Ganze ist ihm passiert bei einem Kombinations-Super-G in Bansko und eben schon nach der WM und eher am Ende der Saison. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob er nicht findet, dass die Saison vielleicht auch ein Stück weit zu lang ist oder zu fordernd ist. Und das ist das, was Marco Schwarz auf diese Frage geantwortet hat.
War die Saison vielleicht auch ein bisschen zu lang? Ist die Belastung über eine so lange Weltcup-Saison zu hoch und ist es deswegen dann zu der Verletzung gekommen?
Zu lang nicht, dass es war Ende Februar, klar war es noch nicht einmal allzu lang, aber es war sehr intensiv. Also ich bin oben in Ore 2 Wochen durchgefahren, weil ich natürlich die 4 Bewerbe gefahren bin. Der Jänner war sehr anstrengend, habe ich auch nicht viele Tage gehabt, wo ich Pause gemacht habe. Man hätte sich vielleicht ein bisschen besser einteilen können, aber natürlich, wenn es nach der WM 2 Tage später schon in Stockholm wieder Rennen ist und dann wieder 2 Tage später in Bansko, also man kommt da nicht so richtig zum Regenerieren, was man eigentlich müsste, dann wird es schon schwierig.
Die Saison ist also für Marco Schwarz nicht unbedingt zu lang, aber die Intensität ist ja, in einzelnen Wochen zu hoch, weil einfach die Dichte der Rennen eine zu hohe ist. Dann habe ich ihn noch gefragt, ob er sich denn vielleicht vorstellen könnte, das eine oder andere Rennen auszulassen, um diesen Stress nicht wieder zu haben und ob er vielleicht aus dieser Verletzung etwas gelernt hat.
Würdest du jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, vielleicht auf das eine oder andere Weltcuprennen verzichten, wenn es wieder dazu kommt, dass es in so einer kurzen Folge so viele Rennen gibt?
Wenn ich wieder in die Situation kommen würde, dann muss man sich sicher überlegen, ob man noch das City-Event zwei Tage nach der WM mitnimmt oder auslässt. Ja, man muss noch nicht schauen, wie die Planung ist, aber würde ich, glaube ich, schon noch auslassen.
Marco Schwarz kann sich also durchaus vorstellen, das eine oder andere Rennen in der Zukunft auszulassen, vor allem dann, wenn der Rennkalender ein sehr dichter ist, in sehr dichten Phasen, zum Beispiel im Jänner, wo ja extrem viele Rennen hintereinander auf die Techniker warten. Also ja, Marco Schwarz, sicherlich eine große Hoffnung für den ÖSV in Sachen Gesamtweltcup. Und wie gesagt, er hat in der letzten Saison schon seine ersten Rennen gewinnen können, aber man muss natürlich vorsichtig sein, was sein Comeback betrifft. Ich habe immer gesagt, lassen wir ihn zuerst einmal fit werden, bevor wir ihn da überhaupt zum Kandidaten für den Gesamtweltcup ernennen und auserkoren. Er wird auf jeden Fall beim Slalom in Levi an den Start gehen, so viel ich weiß, und sofern das Training jetzt noch in den Wochen bis zum Rennen in Levi gut verläuft. Also dort werden wir dann sein Comeback sehen. Tobias, es gibt noch die eine oder andere News, bevor wir uns verabschieden, die wir erwähnen wollen. Es gibt ja auch im Speed-Team der Deutschen mit Josef Ferstl noch eine kleine Verletzung. Da gibt es aber ein kleines Update.
Ja, ein kleines, klitzekleines Update. Er hat jetzt auch eine Schiene bekommen, so eine Spezialschiene für seine Hand, wo er ja die Verletzung erlitten hat. Diese kleine knöcherne Absprengung. Und ja, es sah so aus, als würde er damit tatsächlich auch trainieren können. Wann genau er in Copper Mountain, wo die deutschen Speedfahrer sich aufhalten, wann genau er da einsteigt, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Aber immerhin hat man da versucht, irgendwas zu entwickeln, mit dem er dann tatsächlich auch vielleicht die Trainingseinheiten ein bisschen intensiver bestreiten kann. Und ja, es ist ein klitzekleines Update. Aber ein größeres Update, Lukas, gibt's von unserer Miss Robinson, der Sensationssiegerin aus Sölden.
Du sagst es, Alice Robinson hat sich nämlich auf Instagram zu Wort gemeldet und hat gemeint, dass sie tatsächlich ihren ersten Weltcup-Sieg ja mehr oder weniger mit einem kaputten Knie eingefahren hat. Sie hat sich untersuchen lassen, weil sie immer wieder Schmerzen im Knie gehabt hat, und es hat sich herausgestellt, dass sie eine Knochenprellung im Knie hat, die sie im Training vor den Rennen in Sölden sich zugezogen hat, und jetzt raten ihr die Ärzte, eine Rennpause einzulegen. Das heißt, wir werden sie sowohl in Levi, aber auch dann eben beim Riesensalom in Killington nicht sehen. Da wird sie auf den Start verzichten.
Ja, und bei mir stellt sich die Frage, wie fährt sie denn erst, wenn sie ein komplett gesundes Knie hat?
Absolut, also das ist die Frage, die sich, glaube ich, auch die Konkurrenz stellt, ja, unglaublich. Das ist eben wieder vielleicht doch ein bisschen das heikle Thema, dass man sich im Skiweltcup auch sehr schnell einmal fit spritzen lässt oder spritzen, aber auf jeden Fall auf Schmerzmittel zurückgreift, auch schon sehr früh in der Karriere. Es hat bei der Alice Robinson auf jeden Fall geklappt, und ja, wir wissen ja, was in Sölden passiert ist. Es ist ganz interessant, auf Instagram und auf Social Media sieht man ja jetzt schon, wie einerseits die Techniker sich schon langsam auf den Weg nach Levi machen. Zum Beispiel gibt es schon eine kleine Gruppe an österreichischen Technikerinnen, die schon sogar jetzt seit einer Woche dort ist. Minus 20 Grad hat es dort im hohen Norden in Finnland. Die trainieren also dort und bereiten sich auf den ersten Slalom der Saison vor. Und du hast es schon erwähnt, Tobias, die Abfahrer und die Speedfahrer, die machen sich schon langsam auf den Weg nach Nordamerika in Copper Mountain. Sind sowohl die deutschen Athleten als auch die Österreicher und werden sich dort ja mit Trainingsläufen noch auf die ersten Rennen vorbereiten. Gibt es sonst noch irgendwelche News, Tobias, die wir erwähnen müssten?
Wir haben jetzt keine direkten News mehr aus dem Alpinzirkus. Vielleicht zu unserem Programm noch kurz ein, zwei Sätze. Es geht jetzt dann natürlich weiter. In der kommenden Woche werden wir uns dem Slalom in Levi widmen. Und zwar nicht nur dem Wettbewerb selbst in Levi, sondern geben natürlich eine Vorschau auf das, was uns im Slalom dann erwarten wird. Und dann folgt nach Levi natürlich wie gehabt die Rennanalyse, aber dann geht es auch schon mit weitem Blick, der gar nicht mehr so weit dann sein wird, in Richtung Speed, in Richtung Nordamerika. Heißt, wir schnaufen jetzt alle noch einmal knapp zwei Wochen durch, bevor die Saison dann so richtig reinknallt. Ich freue mich schon drauf.
Dann geht's Schlag auf Schlag, du sagst es. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Après-Ski. Wir würden uns natürlich sehr freuen über Feedback, über Anregungen für unsere Sendungen, für unseren Podcast. Das könnt ihr tun, indem ihr auf Social Media mit uns in Kontakt tretet. Après-Ski-Podcast, unter diesem Handle sind wir sowohl auf Facebook als auch auf Twitter und auf Instagram erreichbar. In diesem Sinne, eine schöne Woche und wir melden uns am nächsten Montag mit der Vorschau für die Rennen in Levi.